Wir machen eine kurze Werbeeinschaltung und beginnen gleich mit einer Frage. Und zwar, kennt ihr schon die Sahne von morgen? Es gibt in vielen Bereichen immer mehr vegetarische oder vegane Alternativen, die ihr in der Küche nutzen könnt. Unter anderem gibt es auch Sahneersatzprodukte wie die Koch- und Aufschlagscremes von der Marke Risso. Warum ihr die vegane Kochcreme von Risso ausprobieren solltet? Ganz einfach. Zum einen ist sie 100% pflanzlich. Das hilft euch nicht nur, um auch Ernährungsformen wie vegetarisch und vegan zu bedienen, sondern insbesondere auch beim Thema Laktoseintoleranz. Denn rund 75% der Weltbevölkerung verträgt ja keine Milchprodukte. Zudem ist sie extrem hitze- und säurestabil und somit super einfach in der Anwendung und ist wirklich auch ganz neutral im Geschmack. Perfekt also für eure Gerichte. Probiert die Risso Kochcreme aus und ihr werdet begeistert sein. So, und jetzt zurück zu unserem Gespräch mit Agnes Karasch.
Ich war genau das Gegenteil und habe gesagt, auf gar keinen Fall marschiere ich in eine Sterneküche, nicht in die Sterneküche des Landes, mit einem Kamerateam hinter mir, Anfang 20, als Frau, bevor ich mich auch nur im geringsten in irgendeiner Form bewiesen habe, bevor ich weiß, wo ich in dieser Kochwelt stehe. Das ist die Auflage, um nicht ernst genommen zu werden.
Herzlich willkommen bei Rollin Pin Talks, dem inspirierenden Podcast mit den spannendsten, schrägsten, kreativsten, erfolgreichsten Menschen aus der Gastronomie und Hotellerie.
Ja, herzlich willkommen zu einer neuen Folge Rolling Pin Talks. Wir haben heute eine Köchin zu Gast, die bald im Kino zu sehen ist. Skichef heißt der Film, in dem sie die Hauptrolle einnimmt. Ich sage ganz bewusst einnimmt, weil nicht spielt, denn in diesem Dokumentarfilm ist wirklich alles echt und ja unverfälscht. Worum geht's? Es geht darum, wie sie, die frisch gebackene Kochweltmeisterin aus dem österreichischen Jugendnationalteam, natürlich mit einer unverwüstlichen Leidenschaft fürs Kochen und für Spitzengastronomie, wie sie in den besten Restaurants der Welt Erfahrungen sammelt und, sagen wir es ruhig, in einer doch immer noch sehr männlich geprägten Berufswelt langsam aber sicher irgendwie ihren Platz findet. Im Vendôme nahe Köln, im Disfruta in Barcelona, im Cux auf den abgelegenen Färöerinseln. Überall dort kocht sie, lernt sie, feiert Erfolge, erleidet aber auch Momente des Zweifels, vielleicht auch der Aussichtslosigkeit. Kleiner Spoiler, auch auf der Rolling Pin Convention 2021 in Graz ist damals gedreht worden. Kommt, glaube ich, auch vor, wird sie uns dann sicher auch noch genauer sagen können. So. Ich freue mich jedenfalls sehr, dass sie heute da ist. Da ist in Anführungszeichen. Wir sind zugeschaltet. Sie sitzt auf den Färöerinseln, wo sie immer noch ist. Auch darüber wird sie uns Genaueres erzählen. In diesem Sinne, herzlich willkommen, Agnes Karasch.
Hallo.
Es ist eine Stunde früher bei euch, gell? Und
ja.
Der Tag beginnt für dich heute schon sehr früh, 8.30 Uhr.
Ja, absolut korrekt.
Alles okay, oder?
Ich habe einen großen Pott Kaffee hier stehen.
Ja.
Besser. Aber ja. Wir sind gestern schon um 1 aus der Küche rausgekommen, also kein Stress.
Achso, eh schon, also war ja früher Feierabend.
Ja.
Gut, das frühe Aufstehen ist jetzt das eine. Viel mehr interessieren würde mich, wie es dir damit geht, dass dieser Film jetzt so langsam das Licht der Welt erblickt. Also Kinostart in Österreich ist am 18. Mai, aber er wird ja schon im Rahmen des ein oder anderen Festivals gezeigt. Wie geht es dir gerade mit der doch etwas spannenden und sicher ungewohnten Situation auch?
Also im Großen und Ganzen geht es mir definitiv gut damit.
Ja.
Aber es ist einfach ungewohnt und komisch, so eine große Bandbreite an Menschen plötzlich zu erreichen und so viele Nachrichten zu bekommen. Kreiert sicherlich auch Unsicherheiten, aber per se ist es spannend, glaube ich. Es ist eine spannende Zeit und mir geht's gut damit. Ich bin stolz auf den Film.
Ja, ja. Wie lang habt ihr gedreht? Und vielleicht nicht nur gedreht, sondern auch, wie lang hat das gesamte Projekt jetzt eigentlich so von A bis Z gebraucht?
Also so vom allerersten Gespräch bzw. Zusage von meiner Seite bis heute sind es jetzt fast 4,5 Jahre. Krass, ja, aber das ist vor allem Corona geschuldet.
Okay, weil es genau da auch dann Drehunterbrechungen dann auch
ja,
gegeben
genau
hat.
Also viele okay. Pausen, viele Drehunterbrechungen, wieder anfangen und überlegen, wie machen wir damit, wie schreiben wir es um.
Ja, ja. Wir werden dann auch noch genauer über diese Corona-Zeit sprechen. Es fällt ja schon beim Trailer auf, das Kamerateam ist viel unterwegs mit dir. Man sieht viele Flugzeuge von innen wie von außen, viele Flughäfen, viele Öffis und so weiter. Also es wurde viel gereist. Aber vielleicht drehen wir die Zeit ein wenig zurück. Was mich interessieren würde, wie hat das denn begonnen, so ein Filmprojekt? Du hast jetzt gesagt, du hast jetzt etwas von Zusage gesagt. Ist man da auf dich zugekommen und hat gesagt, man würde gerne einen Film über dich machen?
Also ich hab damals in Wien gelebt vor 5 Jahren und war in einer WG, in einer Wohngemeinschaft zusammen mit dem Filmproduzenten des Films. Mit Thomas okay. Herbert und der hat schon vor 7, 8 Jahren gesagt, als ich im Steirreich angefangen habe, boah geil, da will ich dabei sein. Und ich habe gesagt, boah geil, auf gar keinen Fall.
Und wo will er dabei sein?
Er will mit der Kamera dabei sein. Er will das alles aufnehmen. Wenn eine junge Frau in die Sterneküche geht mit Anfang 20, nicht mit irgendwie 16, 17 die Ausbildung macht, boah, das ist spannend und das ist cool und er war von Anfang an Feuer und Flamme, dass er da irgendwie einen Fuß reinkriegen muss. Und ich war genau das Gegenteil und habe gesagt, auf gar keinen Fall marschiere ich in eine Sterneküche, nicht in die Sterneküche des Landes, mit einem Kamerateam hinter mir, Anfang 20 als Frau, bevor ich mich auch nur im geringsten in irgendeiner Form bewiesen habe, bevor ich weiß, wo ich in dieser Kochwelt stehe. Das ist die Auflage, um nicht ernst genommen zu werden. Mhm. Und mir war das damals extrem wichtig, dass diese Ausbildung gelingt oder mir auch das gibt, was ich mir so sehr erhofft und erwünscht hatte. Und da war mir das nicht wichtig genug, einen Film zu machen. Da habe ich gesagt, auf gar keinen Fall, das muss ich für mich alles machen. Mhm. Ja, und später kam es dann dazu, weil ich hatte da meine Ausbildung im Steirereck beendet und wurde eingeladen, Teil vom Jugendnationalteam in Österreich zu werden. Und um den Dreh herum kam Thomas nochmal und meinte, hey, jetzt sind 2 Jahre vorbei, wollen wir nicht nochmal drüber nachdenken?
Sehr hartnäckig, so ein Filmproduzent, oder?
Ja, der hat mich, glaube ich, wirklich alle 3, 4 Monate gefragt, na, wie schaut's jetzt aus? Und ich habe gesagt, nein, ich glaube nicht, dass ich das möchte. Und wir haben dann aber lange darüber geredet, warum ich es eigentlich nicht möchte. Und ich habe, glaube ich, auch von der Art und Weise, wie Dokumentationen gemacht werden, zurückgescheut, aber vor allem, weil ich zu wenig Ahnung hatte. Und ich bin mir auch sicher, je nach Filmemacher ist das enorm unterschiedlich. Und Thomas kam dann aber mit Gerion Wetzel und Melanie Liebheit, 2 Dokumentarfilmemacher, die wirklich sehr, sehr, sehr angenehm sind als Menschen. Sehr
kann ich bestätigen, ich habe sie kurz kennengelernt damals auf der Rolling Convention.
Ja, stimmt, ja klar.
Genau.
Ja, da.
Ja,
genau. Alle zusammen. Und die 2 sind halt keine reißerischen Filmemacher, die irgendwie nach geilen Szenen irgendwie
lechzen.
Ja, lechzen und dann irgendwie so da draufspringen auf dieses Pferd, dass sie sagen, boah, das muss jetzt irgendwie noch extremer werden, sondern die schaffen es einfach im Hintergrund zu verschwinden. Und der Zufall war, dass ich Elbow Lee Cooking in Progress angeschaut hatte. Das ist der erste Film, den Gerion Wetzel gemacht hat, 2012, glaube ich. Und es ist ein Film, der mir enorm gefallen hat über das damalige Elbow Lee. Und ich fand den Drehstil cool. Ich wusste aber nicht, dass es sich um den gleichen Filmemacher handelt. Und als ich den Film geschaut hatte, hat mich mein Mitbewohner und guter Freund Thomas überrascht und meinte, oh, cooler Film. Mhm. Und meinte so, was hältst du von sowas? Und ließ dann im Laufe des Abends Step by Step raus, ja, das ist übrigens der gleiche, der einen Film über dich machen will, aber du willst ja nicht.
Mhm.
So.
Und dann, da hast du dann genau. Langsam dich mit dieser Vorstellung anfreunden können, dass das womöglich vielleicht schon eine ganz gute Idee wäre.
Vielleicht relativ professionell, ja. Ja. Und dann habe ich gesagt, okay, dann lass uns auch mal skypen mit dem Gerion. Und der war mir von Anfang an eigentlich super sympathisch und schnell kam dann auch Melanie mit ins Bild. Und die beiden sind dann als auch Team irgendwie, das hat sich sehr harmonisch gefügt. Und irgendwie habe ich mir gedacht, warum eigentlich nicht? Es ist irgendwie eine unfassbare Chance, in dem Alter, in dem Zeitpunkt deiner Karriere gefilmt zu werden. Allein wenn das irgendwann mal deinen Kindern zeigen kannst, ist das schon cool.
Oder wenn du es mal in 30 Jahren dir anschaust.
Ja, absolut, genau. Und das ist einfach eine enorme Chance. Und ich glaube, es ist eine Chance für uns als Köche auch ein bisschen zu zeigen, wie halt nicht die faszinierende Geschichte eines bereits berühmten Sternekochs ist, dass man halt nicht wieder zum wiederholten Male diese Geschichte sieht auf Netflix oder in irgendwelchen Dokumentationen, sondern dass man einfach den anderen Weg geht und sagt, okay, wie schaut denn eigentlich der Alltag aus von einem Jungkoch, einer Jungköchin, die nach der Ausbildung eben auf ihre Wanderjahre geht.
Ja.
Und ja. Das ist auch, hat sich auch ziemlich schnell rauskristallisiert, dass das eines der Hauptfeedbacks war, was Köche mir gegeben haben, die es bisher gesehen haben, die meinten, boah geil, ich habe endlich was, was ich meinen Eltern zeigen kann. Ich habe endlich was, wo die dann verstehen können, was wir eigentlich machen. Und das finde ich enorm wertvoll, dass wir irgendwie davon ein bisschen was abhaben können oder beitragen können.
Was zumindest in den Presseaussendungen sehr stark erwähnt wird, weiß ich jetzt aber gar nicht, ob das auch deine Perspektive ist, ist so ein bisschen diese junge Frau in der Spitzengastronomie. Da aber jetzt schon ganz bewusst meine Frage auch an dich, ist das für dich schon auch ein Thema oder auch ein Thema gewesen, das dir im Rahmen dieses Films und im Rahmen dieses Projektes auch am Herzen gelegen ist oder nicht?
Na, auf jeden Fall. Also das war der allerletzte Kick, zu dem ich dann gesagt hatte, ja verdammt, und jetzt machen wir es. Das war damals, als wir den Culinary World Cup in Luxemburg gewonnen hatten, war der erste Beitrag, der in Österreich kam, war, unsere Jungs haben es geschafft, sie bringen den Titel nach Hause. Und wir stehen alle im Hintergrund und kochen und ich bin auch klar sichtbar. Ich denke mir, ja, okay, mit Kochhut mag ich vielleicht so ein bisschen männlich ausschauen, aber irgendwie habe ich mich dann doch angegriffen gefühlt, obwohl ich eigentlich versucht, da cool zu sein und nicht irgendwie so die picky Frau in der Küche zu sein, die da alles irgendwie auf die Goldwaage legt. Aber es hat sich dann so angehäuft, dass auch alle Interviews, die nach der Weltmeisterschaft kamen, egal ob männlich oder weibliche Reporter, ehrlich gesagt, waren immer an meine Kollegen, es waren immer extrem fachspezifische Fragen und ich habe immer den Frauendeckel bekommen, immer, naja, du bist ja eine Frau, wie ist es in einem Team von 5 Männern zu kochen oder 4 Männern, wir waren 5 im Gesamten und es war nie irgendwie, nur im Entferntesten eine kochbezogene Frage.
Darum habe ich dich jetzt nämlich gefragt, ob das auch etwas ist, worüber wir sprechen können, sollen, auch deine Absicht war, weil wenn wir jetzt da eine Stunde sitzen und wir reden nur über dich als Frau in der Küche, wie es war und nicht über die Materie an sich oder darüber, wie es so war, ist halt dann auch die Frage. Aber eben, ich finde, wenn das so eine reflektierte Herangehensweise ist und man sagt, ich möchte dieses Thema bewusst in den Mittelpunkt rücken, damit eben sowas möglichst selten in Zukunft auch passiert, dass eben Frauen nicht mit Fachfragen überhäuft werden, währenddessen das bei den männlichen Kollegen sehr wohl der Fall ist, dann ist das ja, finde ich, das ja auch eine coole Sache.
Ja, absolut.
Du hast ja vorhin erwähnt, dass die von der, wie hast du es gesagt, muss ich jetzt nochmal kurz nachdenken, dass es irgendwie geskriptet worden ist oder dass vom Aufbau her, kann man sich das so vorstellen, dass da vom Produzenten oder von den Regisseuren, dass die da wirklich eine Art Drehbuch haben und sie sich schon vorstellen, wie dieser Dokumentarfilm ausschauen soll?
Also es gibt ein Konzept. Es gibt Assumptions, die man machen kann. Was wird so grob passieren in den Küchen? Wird man da eventuell auf Sexismus stoßen oder was oder auf irgendwelche Extremsituationen, wie stark wird so Agnes dann unter Druck stehen. Da glaube ich auch viel auch aus meinen Erzählungen raus oder aus deren Wissen von anderen Restaurants auch schon. Und natürlich haben die Produzenten, auch die Direktoren, deren Main Topic war auf jeden Fall so Food and Feminism. Das war irgendwie so die Guideline am Anfang. Aber natürlich unklar, wie stark werden wir damit konfrontiert, wie stark wird es eine Rolle spielen. Ja. Aber am Ende des Tages spielt es auch eine Rolle, wenn es keine Rolle spielt, weil meines Erachtens, wenn wir in einem Restaurant sind, wo es eben keine Rolle spielt und wo wir als Mann oder Frau komplett gleich angenommen sind, zeigt es ja dann durch diesen Film an die Außenwelt, naja, so kann es auch sein.
Ja, ja.
Und das heißt, egal wie man es eigentlich dreht und wendet, und wie, egal wie stark ich unter Umständen in dieser Dokumentation in solche Situationen gekommen wäre, es spielt eine Rolle, weil es einfach aufzeigt, wie es sein kann oder wie es nicht sein sollte.
Ja, vor allem, glaube ich, ist es interessant, wenn man so Vergleichsbeispiele hat und ich glaube, die hat man ganz gut in diesem Film, wenn es sind doch drei Restaurants, richtig, in die du begleitet wirst. Wo war es, wie soll man sagen, unzumutbarer oder zumutbarer als Frau und wo weniger?
Ich muss ehrlich sagen, wir haben immenses Glück gehabt. Also ich sag mal noch so, am ehesten Oldschool war es noch bei Joachim Wissler im Vendome, aber nicht unzumutbar. Also kriegt man halt schon mal irgendwie so den frechen Spruch reingedruckt, aber nie über eine gewisse Grenze hinaus. Aber so wie man es halt irgendwie auch kennt, wie ich es aus dem Steirreich auch kennt, man kriegt halt irgendwie so quasi die sexistischen Sprüche, die jetzt aber nicht so derbe unter der Haut liegen, dass man sagt, okay, da ist einfach eine Grenze überschritten worden.
Ja.
Die hat man natürlich schon unter Kollegen ab und an. Die sind mir auch widerfahren, aber ich sag mal, wenn ich das gesamte Team anschaue oder auch schaue, wie die Chefköche ihr Restaurant leiten, war das definitiv nicht toleriert und heißt nicht, dass es nicht im Hintergrund trotzdem stattfindet, ab und an mal. Aber im Film, in den drei Restaurants, hat's in der Form eigentlich wenig Rolle gespielt. Vor allem im Disfrutar waren wir, also im Vendome waren wir drei Frauen. Im Disfrutar könnte ich es gar nicht benennen, weil es so viele Frauen waren. Ich habe gar nicht nachgezählt. Also in Spanien ist das allgemein, es fühlt sich nicht so an, als wäre es eine Thematik. Es ist irgendwie nicht präsent.
Spannend.
Ja, und ebenso im Cox. In den skandinavischen Ländern, glaube ich, sind wir da wesentlich fortschrittlicher. Mein Freund ist Däne und der hat auch irgendwie so, also wenn wir diese Thematik diskutieren, dann ist es ihm eigentlich schon oft zu blöd.
Zu deppert einfach.
Ja, weil es einfach bei denen keine Rolle spielt und weil er auch so nie erzogen wurde. Und ich sage jetzt nicht, dass das durch die gesamte Brandbreite so ist, aller skandinavischen Länder, dafür weiß ich zu wenig drüber, aber ich spüre definitiv hier, dass das einfach nicht, es muss einfach nicht thematisiert werden, weil es einfach keine Thematik ist.
Hast du einen Unterschied eigentlich gemerkt, weil du jetzt gesagt hast, es war eigentlich nirgends unzumutbar? Ganz provokante Frage. Wenn die Kameras die ganze Zeit mitfilmen, wird sich die Küchencrew auch nicht so deppert benehmen, oder?
Ja und nein. Es gab ja immer wieder Zeiten, wo die Kamera nicht dabei war. Und ich glaube, sagen wir es mal so, wäre die Kamera zu einem früheren Zeitpunkt meiner Karriere mit dabei gewesen und sie hätte keinen Einfluss gespielt auf die Küchencrew, hätten sie vielleicht den ein oder anderen Moment mit eingefangen. Ich glaube aber, dass die Art und Weise, wie du in der Küche behandelt wirst, und um nicht zu sagen, dass das gut ist, das ist definitiv falsch, aber per se hängt es auch stark damit davon ab, wie selbstbewusst du auftrittst.
Und, als Frau zumindest,
Ja, vor allem als Frau.
Vor allem als Frau, ja. Als Mann sicherlich definitiv auch ein wenig.
Auch als Mann, genau.
Aber, ja.
Und ich glaube, dass ich mittlerweile ein sehr, sehr selbstbewusstes Auftreten habe. Und wenn mir ein blöder Spruch entgegenkommt, dann haue ich doppelt blöd zurück und habe da definitiv irgendwie die Kraft und die Stärke, irgendwie mich da nicht, dass ich da nicht einknick. Was aber natürlich nicht jede Frau hat. Und ich glaube, durch das Kamerateam, ja, vielleicht ist es ein bisschen entschärft worden, aber ich wage zu behaupten, dass sich das keiner so richtig bei mir traut.
Ja.
ja, ich werde manchmal hier liebevoll der Küchennazi genannt.
Ja.
Nicht, weil ich irgendwie so streng bin, aber ich habe halt meine Strukturen und ich bin da sehr klar in meiner Kommunikation und habe meinen Anspruch und ich glaube, dass ich hoffe, dass es mehr Respekt ist und nicht Angst.
Bist am Ende du vielleicht der Bluthund in der Küche? Oder
Nein, definitiv nicht. Nein, wir haben hier ganz im Gegenteil. Wir haben hier eigentlich...
Also man sieht nicht im Film, wie du jetzt alle zur Schnecke machst.
Nein, absolut nicht. Nein, wir haben... ich hau schon mal blöde Sprüche raus, aber...
Ja.
Aber wir haben hier grundsätzlich im Cox, und das ist etwas, was mir enorm am Herzen liegt und was ich super, super schön finde, wir haben hier wirklich einen komplett anderen Führungsstil. Also bei uns ist wirklich, wir versuchen auf den Mensch zu schauen, wir versuchen auf den Charakter zu schauen und mit Unfreundlichkeit und Schreierei ist man einfach noch nie weitergekommen, egal bei was im Leben. Und unser oberstes Gebot ist, dass wir uns einfach respektieren.
Mhm.
Und dass, wenn jemand die Aufgabe nicht richtig verstanden hat, dann wird es einfach nochmal erklärt. Und natürlich ist da auch immer eine thin line, wo man sich da bewegt, ob der jetzt einfach deppert ist oder ob der einfach nicht zuhört. Aber dann kommt es auf deine Führungsqualität drauf an, wie mache ich dem klar, dass wir jetzt nicht mehr in der Würstelbude kochen, sondern dass wir auf 2-Sterne-Niveau sind.
Mhm.
Und wie erwecke ich dem seinen eigenen Thrill, dass er sagt, oh, ich muss das ernst nehmen, was hier passiert.
Ja.
Und ich glaube nicht, dass man da mit irgendwie unfreundlichen Worten, mit strengen Worten ja, aber mit Unfreundlichkeit und Mobberei kommt man da absolut nicht weiter.
Ja, ich höre jetzt aber schon raus, du bist jetzt doch eine Zeit lang schon im Cox, die richtige Aussprache.
Ja, Cox. Ja.
Dass du da auch schon in der, ich darf es hoffentlich Hierarchie nennen, in der Hierarchie nicht da ganz unten bist, sondern auch ein bisschen ein Wörtchen mitzureden hast, beziehungsweise auch Leuten, also Verantwortung auch trägst für das ein oder andere Tun von gewissen Leuten.
Habe ja, ich bin richtig rausgehört? Ich bin vor kurzem Sous-Chefin geworden.
Ah,
genau.
Ja, gratuliere. Okay.
Dankeschön. Und unser Team hat sich ja auch enorm reduziert, dadurch, dass wir sind auf den Fahrerinseln mittlerweile geschlossen. Weil wir umbauen und in einer neuen Location neu eröffnen möchten.
Mhm.
Und die Zeit, bis das neue Restaurant fertig renoviert ist, nutzen wir mit Pop-Ups.
Okay.
Was bedeutet das
für eine Sous-Chefin doppelt Stress?
Ja, absolut.
Ja.
Was für uns bedeutet, dass wir unser Personal nur für einige Monate im Jahr saisonal einstellen. Und der Rest des Teams momentan sehr intim ist, besteht aus unserem Küchenchef Paul Andreas, aus meinem Freund und Kollegen Nino Fjörset Andersen, der Head of Research and Development ist, und mit mir als Sous-Chefin.
Okay.
Ja. Also wir sind sehr klein und sehr reduziert und wir zwei haben das Glück, dass wir einen Ganzjahresvertrag haben und die Zeiten, die wir nicht auf Pop-Up sind, helfe ich mit in der Testküche und bin Teil vom Research- und Development-Team.
Ja, ja.
Genau.
Wie geht's dir jetzt damit, nicht mehr so die trampende Jungköchin zu sein mit Kamera im Rücken? Wenn du jetzt so an diesen Film denkst oder dir vielleicht diesen Film anschaust, ist das irgendwie alles schon so ein bisschen aus einem anderen Leben oder ist das für dich immer noch so sehr relatable, wie man so schön sagt?
Ja und nein. Also natürlich hat es so eine gewisse Jugendhaftigkeit und Sprunghaftigkeit und Freiheit, die immens schön ist, die man sich auch vielleicht ab und an mal so zurück oder wieder wünscht, dass man einfach sagt, boah, jetzt kann ich meinen Koffer packen und morgen wache ich wieder woanders auf und oh, was ist das nächste Restaurant, was ich mir anschauen möchte? Aber ich glaube persönlich für mich, was meine Ziele in meinem Berufsleben anbelangt, ist das, was ich hier gerade gefunden habe, ein absolutes Traumszenario. Und ich würde es definitiv nicht für das Leben im Film eintauschen.
Ja, ja.
Einfach die Option zu haben, dass wir als Paar hier eingestellt sind,
ja.
Ja. Ich meine, wir sind hier im Cox zusammengekommen, also nicht so, das hätten wir uns gemeinsam beworben, aber...
Okay, also ihr habt euch im Cox kennengelernt.
Wir haben uns zu meiner Praktikantenzeit kennen und lieben gelernt und dann bin ich unter Umständen geblieben. Was dem Film anfangs nicht so gut geschmeckt hat, aber...
Das stand nicht im Skript.
Das stand nicht so ganz im Skript. Ich hätte ja eigentlich noch 2 weitere Praktika machen sollen, aber...
Es wären eigentlich 5 Stationen geplant
gewesen. Es waren 5 Stationen geplant.
Waren noch geplant?
Wir wären noch zu Pia Leon ins Chiolle gegangen.
Ja.
Aber das war auch komplett fix geplant mit Flügen, alles schon safe. Und dann, aber da kam halt wirklich Corona ins Spiel und das hat sich einfach im Land nicht vorwärts bewegt, weswegen wir irgendwann gesagt haben, und ich gesagt habe, ich muss jetzt irgendwie auch mal eine Entscheidung treffen in meinem Leben. Ich kann nicht immer so auf Hold bleiben.
Ja.
Und dann hatte ich noch so 2 Ideen. Ich wollte gerne zu Daniela Sotoines, das war so ein bisschen im Gespräch. Ja. Oder aber zu André Chiang, fand ich auch cool, um nochmal so was ganz anderes zu sehen. Das war so das Konkreteste. Ideen hatte ich noch viele. Aber es kam halt ein Jobangebot vom Cox, die mich damals gerne übernommen hätten als Chef de Party. Mein damals Kollege wurde dann von Chef de Party zum Head of R&D befördert, somit war die Position frei und es stand halt plötzlich im Raum, was mache ich jetzt? Ich hatte eigentlich schon einen Vertrag unterschrieben in Berlin.
In Berlin? Warum in Berlin?
Ja, weil ich hatte im Vendôme mich sehr gut angefreundet mit dem Sous-Chef, mit Dennis Melzer.
Dennis Melzer,
euer Sous-Chef des Jahres.
Unser Sous-Chef des Jahres, genau. 2019 oder 20, sowas.
Ja, so um den Dreh, genau. Und,
war damals im Vendôme, genau.
Ja, genau. Und wir hatten da eine saugute Zeit. Er spielt auch eine große Rolle im Film. Und er hat mir damals in Corona-Zeiten angeboten, mit ihm gemeinsam ein Restaurant in Berlin zu öffnen.
Ja, und das ist ja mittlerweile wieder geschlossen.
Genau, das ist wieder geschlossen, weil der Investor sich einfach komplett gedreht hatte und es einfach nicht gepasst hat für Dennis und deswegen ist er zurück ins Vendôme. Und für mich, mittlerweile muss ich sagen, im Nachhinein, Gott sei Dank habe ich es abgesagt, weil sonst hätte ich ja auch dann wieder einen neuen Plan gebraucht.
Ja.
Aber damals habe ich erst meinen guten Freund sehr stark vor dem Kopf gestoßen, der mir ein verdammt gutes Angebot gemacht hatte, mit ihm zusammen, ich als Sous-Chefin, er als Küchenchef, dort unseren eigenen Laden aufzumachen. Aber mir haben die Schafe einfach besser gefallen.
Ja. Scheiß auf Berlin.
Scheiß auf Berlin, wenn ich in der Natur zwischen Schafscheiße warten kann.
Ja. Ja, und jetzt ganz sachlich gesprochen ist halt auch die Frage, wäre es zu früh gewesen? Jetzt im Rückblick. Oder nicht unbedingt?
Ich glaube, das Angebot damals hat gepasst, weil halt Corona war und irgendwie halt nichts anderes passiert ist und wir hätten halt in der Corona-Zeit an unserem Menü arbeiten können, renovieren und man hätte halt irgendwie einen Job gehabt. Ich habe damals, glaube ich, eine ziemlich klare Vorstellung gehabt, irgendwie, wie ich als Sous-Chefin agieren möchte oder was ich machen möchte. Aber ja, ich habe definitiv in den letzten 2-3 Jahren hier nochmal als Köchin, glaube ich, einen riesengroßen Schritt gemacht, weil ich einfach nochmal einen ganz anderen Küchenstil gesehen habe.
Ja.
Und das ist, jetzt gerade fühlt sich, wahrscheinlich wäre es zu früh gewesen. Es fühlt sich jetzt mega stimmig an, weil ich das Restaurant einfach von innen und außen, ich kenne es einfach enorm gut. Und wir sind mittlerweile bei der Entwicklung unseres dritten Menüs, wo ich einen großen Teil auch mit zu beigetragen habe. Und es fühlt sich so an, als wüssten wir, was wir tun mittlerweile.
Ich finde es gerade recht spannend, weil ich gerade an was denken muss, was mir André Chiang mal gesagt hat, weil du ihn gerade vorhin erwähnt hast. Er war ja in vergleichsweise wenigen Restaurants in seinem Leben. Und er hat mir damals gesagt, er kann nicht so viel anfangen mit diesen CVs und Lebensläufen von Köchen, die überall so für 1,5 Jahre oder maximal 2 Jahre sind, weil du dort, wo du bist, am meisten lernst, wenn du dich vertiefst. Und das ist ja ein bisschen, absolut, wenn man sich seine Vita anschaut, ich glaube, er war überall irgendwie 9 Jahre oder so.
Wow.
Also er war, er hat sich tatsächlich auch sehr vertieft. Und ich habe gerade das Gefühl, wenn du das so sagst, dass das eigentlich ja, für dich was bereichernder ist, jetzt da einzutauchen in eine Welt, eine sehr abgeschiedene auch vom Cox, anstatt da weiter herumzutrampen, so wichtig das natürlich auch ist in einer gewissen Lebensphase.
Ich glaube, das ist wichtig, also meine Intention des Ganzen war es, so viel wie möglich in kurzer Zeit sehen an verschiedensten Küchenstilen und irgendwie die coolsten Techniken für mich rausziehen. Mir war aber klar, dass jetzt irgendwie die molekulare Küche mich nicht auf den Kopf treffen wird oder aber die traditionelle deutsch-französische Küche von Joachim Bissler. Es sind Küchen, die ich schön finde, aber die nicht meiner Identität entsprechen, aber die ich als grundlegend erachte, um einfach Techniken dann für sich selber irgendwie mit rauszuziehen. Und deswegen war da für mich klar, da brauche ich jetzt nicht irgendwie 1-2 Jahre kochen, sondern da reicht es mir, blöd gesagt, an der Oberfläche zu kratzen, das mitzunehmen. Aber ich gebe André Schang da komplett recht. Ich habe auch im Steirereck zum Beispiel immer das Gefühl gehabt, ich hätte noch irgendwie noch ein Jahr länger bleiben sollen. Und damals war ich aber einfach, muss ich ehrlich sagen, ich war einfach super ausgebrannt, mein Rücken war komplett im Arsch und ich habe dann dieses Angebot bekommen, für die Jugendnationalmannschaft zu kochen und es hat sich einfach auch richtig angefühlt, da irgendwie was voranzubringen und irgendwie habe ich mir gedacht, nach Wien kannst du auch immer zurückkommen, das rennt dir nicht weg, wenn du das möchtest und jetzt spüre ich aber eindeutig, also hier irgendwie was aufzubauen, das fügt sich ja auch zu einem ganz anderen Karrierebild zusammen und wenn man irgendwie so ein gewisses Commitment dann auch bereit ist einzugehen.
Ja, du hast vorhin gesagt, du würdest das Leben jetzt auch gar nicht mehr eintauschen gegen diese sehr ereignisreichen Wanderjahre, auch wenn es schön war. Gab es Momente, vielleicht auch während des Drehs oder während dieser Zeit zumindest, die schwierig waren oder wo du dich dran erinnerst und dir denkst, das war ein Tiefpunkt oder der Tiefpunkt?
Puh, das ist echt schwer zu sagen. Also einen richtigen extremen Tiefpunkt hatten wir nicht. Also das war eigentlich sehr, sehr harmonisch, so im Großen und Ganzen. Ich meine, was ich definitiv hatte, immer wieder, vor allem wenn du gerade wieder neu angefangen hast in einem Restaurant, bis halt klar ist, was machen die da eigentlich, warum filmen die da eigentlich, steht so eine gewisse Unsicherheit im Raum auf der Seite der anderen Köche, auf meiner Seite. Und da stehen auch viele skeptische Fragen im Raum. Und ich glaube, das ist so ein sehr sensibler Zeitpunkt, wo man irgendwie dann auch echt die richtigen Antworten geben muss, um halt nicht arrogant und überheblich rüberzukommen, so, ich komme hier mit meinem Filmteam rein, so, was willst du? Sondern wirklich halt schauen muss, okay, wie äußert man sich selbst dazu?
Was hast du da so gesagt? Wie kann man sich das vorstellen? Weil ich stelle mir das unfassbar stressig vor. Ich weiß nicht, ob ich die Eier dafür hätte, in eine Sterneküche, in der, ich möchte jetzt nicht sagen, immer Platzmangel ist, aber es ist doch immer jeder Zentimeter, gut, wird möglichst gut genutzt. Es läuft wie ein Schweizer Uhrwerk, höchste Konzentration. Und dann spaziert man da noch dazu als Neuling, noch dazu als Praktikant herein mit einem Filmteam im Rücken und sagt, ja, Leute, macht's weiter, gibt's nichts zu sehen, es ist halt da mein Filmteam. Schon krass. Wie ging's dir damit? Und auch, weil du das jetzt vorhin gesagt hast, was sagt man, wenn, ich weiß nicht, hat da nicht ein Whistler oder ein Xatruch mal gesagt, so, geh mal aus dem Weg da, du scheiß Kameramann, ich muss,
was sagt man oder wie fühlt man sich damit? Also ich habe definitiv Momente gehabt, wo ich, wo du zum Beispiel irgendwie mitten im Kochen bist und dann haben sie deine Tonspur verloren und dann müssen sie irgendwie am Mikro rumfummeln. Und dann stehe ich da am Herd und bin irgendwie am Kochen und dann sehe ich irgendwie, wie dann irgendwie die Melanie, die den Ton gemacht hat, so ins Bild kommt und Agnes, ich muss mal ganz kurz und ich so, mach was du willst, aber ich muss weiterarbeiten und dann rennt die halt wirklich, dann hält sie sich an meiner Hose fest, so muss man sich das wirklich vorstellen und versucht dann halt irgendwie das Mikro zu fixen, was vielleicht irgendwie an der Kochjacke runtergerutscht ist.
Und währenddessen musst du die Sabayon richtig.
Richtig, genau. Und ich schlag dann da irgendwie die Sabayon und sie kommt und mit Tape und versucht dann irgendwie eine schnelle Lösung zu finden. die beiden haben aber auch einfach oft wirklich den richtigen Moment gesehen, wo sie gesagt haben, okay, jetzt müssen wir einfach mal 2 Sekunden zurücktreten,
ja,
weil die Priorität liegt jetzt am Teller des Gastes und nicht am Filmteam. Und das haben die beiden enorm gut hinbekommen. Und ja, wir hatten sicherlich Momente, wo, also gerade im Cox ist es extrem, extrem klein.
Also ist klein, ja, ja. Also das sieht man auch auf den Aufnahmen, und wir haben ja mal auch eine Story über das Cox gemacht. Da sieht man schon, das ja, ist jetzt nicht die Steirereck-Küche.
Es ist winzig. Ja. Also das ist, glaube ich, die Abstellkammer vom Steirereck, in der wir kommen. Und da ist es schon so, dass wir wirklich jeden Abend genau überlegen, okay, wie viele Köche brauchen wir wirklich in der Küche, weil du kannst innen drin maximal 4 Leute stellen, außen auf der anderen Seite vom Pass kannst du noch 2 hinstellen zum Anrichten, und das war's. Also mehr wie 6 Leute, die Küche ist dann eh schon gepackt voll, dann hat Service da noch sein Bereich drin, zum irgendwie Kaffee machen und Gläser waschen, und alles ist auf Racks irgendwie nach oben, sodass man halt den Raum irgendwie nutzt.
Ja,
ja, und da war es natürlich dann, wenn man da mit so einer Angel, mit einer Tonangel steht und einer Kamera, dann wird es dann schon mal eng. Aber die haben sich halt dann irgendwie aneinander gekuschelt und alles irgendwie von oben herunter gefilmt und definitiv viele Kicks abbekommen von allen Seiten, irgendwo oft dagegen gerumpelt. Aber die
Elefanten im Porzellan.
Ja, absolut, absolut. Ja. Das war definitiv im Cox, war das definitiv so der Fall. Ja, aber die beiden haben tanzen lernen müssen. Ich habe gesagt, holt euch rutschfeste Schuhe und ihr müsst einfach mittanzen. Und und so ist es. Und ja, zur Thematik, was sagt man da? Ich glaube, dass die meisten, so die Fragen waren oft so, ja, was ist das Projekt eigentlich? Also warum ist da ein Kamerateam? Und
aber hast du es in der Bewerbung oder im Vorgespräch schon erwähnt gehabt? Also haben Sie gewusst, dass wenn Sie dir zusagen, dass...
Ja, absolut.
Das schon, okay.
Ja, ja, absolut. Das war klar. Wir haben auch Absagen bekommen von manchen Köchen, die gesagt haben, du kannst kommen, aber kein Kamerateam.
Okay.
Da von weißt wem? Du dann schon... sag ich jetzt. manche Köche waren vielleicht einfach müde, weil sie vielleicht schon zu viele Kamerateams hatten. Vielleicht ist der Ton dann doch so derbe. Who knows?
Darum habe ich gefragt, von wem?
Ja. leider auch von weiblichen Köchen, das fand ich sehr schade.
Aha.
Die gesagt hatten, du kannst ein Ratespiel machen und ich sag dann einfach nichts.
Ja, das, ich glaube, das bringt unseren Zuhörern auch nichts. Aber trotzdem interessant, also auch weibliche Köchen haben da Absagen, okay. Ja.
Ja, gar nicht so weit entfernt von Wien, so kann ich das sagen.
Okay.
Jetzt kann sich jeder seine Gedanken machen.
Ihr habt das alle gehört.
Ja? Ja, das fand ich relativ schade, weil ich mir dachte, das ist eigentlich mega cool, dass man da irgendwie mal so ein Statement setzen kann, aber auf eine angenehme Art und Weise und nicht so mit diesem erhobenen Feminismusfinger. Aber okay, es ist, wie es ist. Dafür war zum Beispiel Pierre Leon eine, die von Moment 1 dabei war. Ich habe den Chef, der ist getroffen, hier Manuel Hammer, auch Sous-Chef des Jahres, auch ein guter Freund von mir, der ja auch im Jugendnationalteam war, hat uns vorgestellt, die beiden kannten sich persönlich, und ich habe ihr 2 Minuten vom Projekt berichtet, sie so, oh yeah, I absolutely wanna be part of this, wait, I'm gonna give you my phone number, und hat sie mir ihre Handynummer gegeben, habe ich mit ihr hin und her getextet und das Praktikum besprochen.
Ja.
Und sie war komplett begeistert, gesagt, ja. Aber sie ist ja auch ein absolutes Vorbild der Branche mit irgendwie 2 total. Restaurants, verheiratet, Kind. Also
ja, dachte, und cool. Auch auch die ein oder andere Parallele. Ich meine, auch sie hat sich in einer Küche verliebt sozusagen und auch...
Nach oben geschlafen.
Nein. Also ich glaube, das müssen wir jetzt wegschneiden. Nein, aber ich wollte sagen...
Nein, absolut, absolut.
Ich überlege gerade, ob ich jetzt da irgendwas Falsches gesagt habe.
Nein, um Gottes Willen.
Nein, aber
das war absolut ich.
Aber es ist halt eine Parallele, weil auch sie hat in der Küche die Liebe gefunden und auch komplett. Daraus hat sich dann ihr späterer Werdegang ergeben. Oder auch,
sie ist ja einfach das Beispiel dafür, wie gut das funktionieren kann, dass du auch in einer Beziehung 2 Köche sein kannst und ich glaube, die haben sogar 3 Restaurants mittlerweile. Das ist ja
das Chiolle, das Zentral und noch
ein Ja, drittes. Und dann haben sie noch so ein Bistro, glaube ich.
Ah, okay. Auch in Lima.
Ja, ich glaube auch in Lima. Okay. Soweit ich jetzt Millecentro. Ich bin mir nicht sicher, aber absolutes Power Couple. Genauso wie die Reitbauers, die sind da ja auch einfach krass in dem Arbeitseinsatz, den die beiden zeigen. Absolute Spitze des Landes und überall hüpfen die Kids rum. Ich habe die Kleine in der Früh auf dem Frühstücksservice auf dem Tresen sitzen gehabt und sie wollte eine Eierspeise und sie ist im Strampel runtergelaufen. Ja. Und also das ist einfach so.
Und dann hast du jetzt eine Eierspeise gemacht?
Ja, sicher.
Okay.
Ja. Und dann irgendwann hast du Birgit im Hintergrund schreien hören, Luisa, weil sie ihr Kind gesucht hat und sie saß halt glücklich auf dem Counter und hat halt irgendwie Eierspeise gefuttert.
Was für ein Leben, oder?
Aber das ist also mega
großartig.
In der Sterneküche aufwachsen.
Ja.
Aber es ist ja
in Steyrreich frühstücken, gratis.
Ja, gratis. Die hat nicht mehr zahlen müssen. Ja. Unverschämt. Nein, aber es ist ja, also so solche Persönlichkeiten zeigen ja, wie stark das irgendwie möglich ist. Und ich glaube, um zu deiner Frage zurückzukommen mit, was sagt man zu den Leuten? Eigentlich genau das. Einfach nur, dass man zeigen will, dass die Zeiten sich verändern und dass wir dass wir mittlerweile mit einer jungen Generation von Köchen zusammenarbeiten, die andere Werte hat und die neue Werte hat und die vielleicht Werte hat, die sich jeder in der Vergangenheit gewünscht hat.
Ja, absolut.
Aber dieses I'm a Rockstar, Hardcore Lifestyle, das ist es einfach nicht mehr. Und es ist irgendwie ein ernstzunehmender Beruf, also ernstzunehmend in dem Sinne, dass er irgendwie uns wichtig ist und dass wir professionell arbeiten wollen, dass wir auch, glaube ich, alle bereit sind, viel zu arbeiten, aber dass man da neue Maßstäbe setzen muss.
Das Interessante, was sich in diesem Film sicher auch ein Stück weit kristallisiert, dass nicht nur diese Frauenthematik, Frauen in der Sterneküche immer mehr Sichtbarkeit erhält und ein Stück immer mehr auch durch solche Projekte normalisiert wird, sondern auch, dass diese Arbeitswelt, also diese neue Arbeitswelt-Thematik auch stark in der Gastronomie sich stattfindet und auch die Gastronomie einfach stark betroffen ist von dieser neuen Arbeitsmentalität der jungen Generation, dessen Aushängeschild du auch mitunter bist. War das für dich auch ein Thema, weil, ich stelle die Frage deswegen, weil der Film ja zwischen der Prä-Corona-Zeit und der Post-Corona-Zeit eine Brücke schlägt. Und es wird ja immer so ein bisschen so dargestellt, als wäre die Arbeitswelt vor Corona Katastrophe gewesen und ein paar Wochen später nach dem Lockdown war alles plötzlich ganz anders. Alles ist ja eigentlich nicht so. Ja, aber hast du einen Unterschied gemerkt zwischen dieser Vor-Corona-Zeit und dieser Nach-Corona-Zeit?
Ehrlich gesagt, nein.
In der Küche?
In den Küchen. Ich meine, gut, ich habe ja dann auch Küche gewechselt, wobei ich im Disfrutar war ich ja vor Corona. Mit Corona, nach Corona. So, ja,
das man war sieht dich mit der Maske sehr oft dann dort kochen.
Ja, das war Doppelmaske haben wir tragen müssen. Wir hatten eine FFP2-Maske und dann die Disfrutar-Maske oben drüber.
Warum?
Weil die weiße Maske, die hat ihnen nicht gefallen im Restaurant, fürs Restaurantbild.
Weil man sieht ja die Köche, ja.
Genau, aber okay. Die Disfrutar-Maske war halt nicht FFP2, das heißt nicht sicher genug, womit wir dann immer zwei Masken tragen mussten. Und da waren die wirklich extrem streng. Also wenn du das nicht gemacht hast, dann ist dir sofort eine Maske gereicht worden und bitte adjustieren. Ja. Und wir hatten auch, ich glaube, es war alle 20 Minuten, hat Oriol oder Eduard ausgerufen, hier desinfizieren. Ja. Und wir haben die Hände desinfizieren müssen während dem Service, alles einmal abwischen. Und das war wirklich, wir haben das enorm ernst genommen im Restaurant. Wir wurden jeden Morgen beim Reinmarschieren wurde uns hier die Temperatur gemessen. Es wurde notiert. Da saß einer der Sous-Chefs, saß an der Empfangspforte und hat notiert, wann du angekommen bist, welche Temperatur du hattest, deinen Namen. Und das Gleiche nach der Pause.
Wow.
Nach der Pause auch nochmal. Und das Essen, wenn wir Pause gehabt haben, Es gab eine Sitzordnung. Du saßt immer mit der gleichen Person am gleichen Tisch mit 2 Metern Abstand. Wow. Somit konnte man quasi für den Fall, ich meine, mir ist schon klar, dass man in der Küche sich dann wieder anders irgendwie vermischen muss, einfach automatisch. Mhm. Aber sie haben halt alles gemacht, was irgendwie möglich ist. Und das war definitiv anders. Aber ansonsten, wenn man jetzt mal die Corona-Maßnahmen wegdenkt, hat sich absolut nichts verändert für mich. Also ich meine, da müsste man wahrscheinlich jetzt noch mehr Küchen schauen. Und aber ich bin also ich glaube nicht, dass das Koks groß anders war vor Corona.
Vor Corona, ja.
Das glaube ich einfach nicht. Und jetzt hier spüre ich Corona nicht. Das einfach spielt keine Rolle.
Ist jetzt in Österreich auch kein wirkliches Thema mehr. Ich hoffe, es bleibt so.
Ja, hoffentlich.
Aber du hast vorhin auch noch was ganz Interessantes gesagt, etwas, was ich jetzt zum ersten Mal gehört habe, dass in Spanien offenbar auch diese Frauen in der Küche-Thematik auch schon ein bisschen ein alter Hut ist und gar nicht mehr so so thematisiert wird. Skandinavien, okay, das ist klar, da läuft immer alles besser. Mhm. Aber in Spanien, woran liegt das, glaubst du? Hast du eine Erklärung? Oder?
Naja, ich glaube, das liegt... Woran liegt das? Also grundsätzlich ist ja die Ausbildung eine ganz andere in Spanien. Du gehst ja auf diese Kochschulen, was wir ja in Österreich und in Deutschland in der Form nicht haben. Bei uns suchst du dir einen Ausbildungsbetrieb. Mhm. Und die Kochschulen haben ein enorm hohes Renommee. Also gerade wenn man sich jetzt das Bas Culinary Center anschaut.
Ja, ja.
Das ist ja eine Maschinerie. Die haben ja Guest-Speaker, die da rein und raus laufen. Ich glaube, dass es einfach bekannter ist, dass es einfach, dass der Beruf Koch ein anderes Ansehen hat in der Gesellschaft und dass es einfach grundsätzlich mehr Leute anzieht und vielleicht die Transparenz über den Beruf größer ist, was dann vielleicht dazu führt, dass mehr Frauen auch darauf aufmerksam machen, weil sie vielleicht auch Karriere machen wollen.
Ja,
ich glaube, dass wenn der Beruf Koch per se das Ansehen hat, wie er vor allem in Deutschland, ich finde, in Österreich hat er, für mein Empfinden, ist er ein besseres Ansehen da als irgendwie in Deutschland. Aber es ist ein reines innerliches Empfinden.
Spannend, habe ich so auch noch nie gehört.
Das ist interessant. Ja, ich finde einfach, dass in Österreich ein bisschen mehr passiert. Ich finde, das ist ein bisschen provokanter, ein bisschen mehr die junge Generation präsenter. Das spüre ich in Deutschland nicht so stark, aber vielleicht auch, weil ich zu lange weg bin einfach. Also ich will das jetzt gar nicht zu sehr irgendwie auf die Goldwaage legen. Aber ich glaube, dass man dann vielleicht dadurch, dass man halt irgendwie sagt, ja, okay, da kann ich halt auch Karriere machen in dem Beruf und das ist nicht, und da ist irgendwie hoch angesehen. Und dann sagt man vielleicht gerade als Frau auch, naja gut, das kann ich machen und dann vielleicht höre ich irgendwann auf oder reduziere und kann trotzdem irgendwie Kinder haben oder wie auch immer, weil es ja dann doch am Ende des Tages kriegt ja dann doch die Frau die Kinder, das wird sich leider nicht ändern. wenn du das dann möchtest, und das könnte vielleicht einer der Gründe sein, dass das Ansehen einfach ein anderes ist.
Ja. Hab dich vorher gefragt, was so die Tiefpunkte waren oder gewesen sein könnten. Was waren so der Höhepunkt oder ein besonderes Highlight in dieser Zeit des Filmens?
Also es gab viele schöne Momente, aber ich glaube, mein absoluter Höhepunkt war der Tag, als ich den Job im Koks bekommen habe.
Die Fixanstellung?
Die Fixanstellung,
Die Übernahme von der Praktikantin.
Das sieht man auch im Film. Irgendwie nimmt der Film, also ich habe da ein Gespräch mit Paul und die Ausgangslage war so, dass er mir damals...
Paul Ziska, Küchenchef für alle Zuhörerinnen und Zuhörer.
Ja, genau.
Und Mastermind hinter dem Koks. Ja.
Mastermind hinter dem Koks, absolut. Mir wurde das so ein bisschen irgendwie so, du kannst ja vielleicht ein bisschen länger bleiben, wenn du willst. Und es war so ein bisschen irgendwie zwischen Tür und Angel gestanden, ob da jetzt irgendwie, es hätte eigentlich noch ein anderer Koch kommen sollen, aber der kam irgendwie später und das war alles so ein bisschen offen. Und dann habe ich am Ende gesagt, okay, wenn ich wirklich bleiben sollte, dann mit Commitment und dann bleibe ich vielleicht auch 1-2 Jahre. Und dann habe ich halt zu Paul gesagt, wenn du dir das vorstellen kannst, dann bietest du mir den Job an. Weil dann tausche ich Berlin gegen Koks ein. Aber ich bleibe hier nicht für 5-6 Monate, nur für die Saison und gebe einen Sous-Chef-Posten in Berlin auf. So. Und Und das Gespräch, was man dann irgendwie im Film sieht, da ist nur ein kleiner Ausschnitt mit dabei, ist quasi, wie ich die Zusage bekomme, ja, okay, du bleibst und du bleibst für länger und genau, und dann nimmt es so Fahrt auf, weil ich halt dann einen Kollegen nach dem anderen sehe und man halt wirklich irgendwie die Freude merkt und dann halt einfach so eine Energie im Film drin ist.
Ja, ja.
Und auch wenn ich das sehe, dann muss ich so instant einfach grinsen und bin nochmal daran erinnert, wie cool das eigentlich damals war und wie viel mir das bedeutet hat, zu bleiben. Das war.
Naja, du warst ja schon in vielen Küchen, hast ja vieles angeschaut, hast auch vorhin gesagt, ja, dir ging es auch darum, einfach so ein bisschen auch an der Oberfläche zu kratzen, um möglichst viel mitzunehmen. Was war es denn eigentlich beim Cox, was dir so getaugt hat?
Beim Cox hat mir einfach so diese radikale Reduzierung auf das Produkt getaugt. Das ist einfach dadurch, dass du halt hier verdammt wenig hast an Produkten, musst du halt kreativ werden, was die Techniken anbelangt, was du mit dem Produkt machst. Es reicht halt nicht, das irgendwie in die Bratpfanne zu hauen, sondern man muss sich halt wirklich überlegen, okay, so, ich kann es fermentieren, ich kann irgendwie da, also ich kann es trocknen, ich kann es irgendwie einlegen, klar, aber was gibt's denn noch? Wie kann ich die Struktur noch verändern? Und ich glaube, dass man da halt, weil es gibt 1000 Orte auf dieser Welt, wo du alle Produkte dieser Welt bekommst. Und ja, ich kann sie mir hierher auch herbestellen, aber das ist langweilig. Wir wollen halt absolut regional und saisonal kochen. Aber das, also diese Limitation fördert eigentlich unsere Kreativität.
Ja.
Und on top kommt, was wir ja hier haben, was enorm gut ist, ist das ganze Seafood.
Ja.
Und das ist etwas, was ich bisher in meiner Karriere ja noch gar nicht hatte.
Die ganze Seafood-Thematik, also so genau. Richtig eintauchen im Wasser.
Ja, so richtig. Und auch in der Qualität. Klar, wir hatten so ein bisschen auf der Karte im Desfotar und ja, im Vendome hat man auch Austern geliefert bekommen. Aber dass ich hier in der Früh vor der Arbeit an unseren Steg am Ozean fahre und halt jeden zweiten Tag dort selber das Seafood rausfischen muss, was unser Taucher dort in so Netzen befestigt, und ich das dann selbst alles irgendwie reinige und Restaurant aufmache, da war enorm viel dabei, was ich in meinem Leben noch nicht in der Hand gehalten hatte. Ja. Und da gibt's auch noch enorm viel. Wir arbeiten gerade an einem Seeschneckentest, die sich jedes Mal irgendwie anders verhalten und wir müssen irgendwie rausfinden, okay, welche Sorten haben wir hier eigentlich? Aber keiner der Taucher hier weiß es, weil es halt keiner bisher gekocht hatte.
Das weiß noch gar niemand. Wie viele Seeschnecken es
dort? Naja, per se weiß es sicherlich, grundsätzlich kann man sagen, wie viele Sorten es hier gibt, aber jedes Mal, wenn der Lieferant kommt und ich sage, okay, welche Sorte ist denn das, weil die schaut anders aus, wie das, was du mir das letzte Mal geschickt hast,
kann er
dann schaut er mich an und sagt einfach nur auf Färöisch, Gokka. Und ich sage, ja cool, aber welche Gokka haben wir denn hier?
Ja.
Und er so, I don't know.
Ja.
Und es ist einfach, weil denen das, weil die nutzen die Seeschnecke nicht zum Essen, die hängen die an ihre Lines zum Fischen. Scheinbar.
Als Köder. Oder?
Ja, irgendwie als Köder, hat er mir erklärt. Okay. Das heißt, dem ist es ziemlich wurscht, welche Sorte er irgendwie einfängt, weil er das einfach nur ist. Ja, und jetzt ist halt irgendwie Restaurant Cox da und fängt halt an, all diese Produkte irgendwie in der Küche zu verwenden. Gutes Beispiel ist zum Beispiel auch Oktopus. Wir kriegen per se Oktopus hier, aber es ist ein Bycatch. Also es geht keiner gezielt darauf aus, irgendwie einen Oktopus zu fangen. Und du findest das hier absolut auf keiner einzigen Speisekarte, in keinem der Restaurants. Und wir wissen nicht warum, aber wir haben mittlerweile, haben jetzt ein bisschen mal eine Pause eingesetzt, weil wir gesagt, wir müssen ein bisschen überdenken, was wir hier tun. Ich glaube, wir haben jetzt 10 bis 15 Oktopussis, Pussy, wie sagt man Oktopussy, bekommen.
Sie hat Pussy gesagt, ja.
Ja, Entschuldigung. Schon wieder. Inappropriate.
Ja. Kann man alles rausschneiden,
Agnes. Dankeschön. Nicht, dass ich am Ende noch sexistisch danke. Es geht dann in die falsche Richtung los. Wir haben irgendwie 1000 Tests dran gemacht und das jedes Mal mega chewy. Und wir haben alles gemacht. Wir haben es gegen Stein geschlagen. Wir haben die Küchenchefs vom Delta in Griechenland angerufen und gesagt, was macht ihr? Wir haben mit so vielen anderen namhaften, renommierten Köchen darüber gesprochen, welches Problem wir hier haben.
Ja.
Wir kommen nicht drauf. Und die einzige Lösung, die wir in unserem Kopf uns erklären können, ist, es ist vielleicht einfach eine nicht essbare Sorte.
Okay.
We don't know.
Aber also man der menschliche Körper verträgt, aber man Also,
ja, wir kriegen es nicht weich. Wir kriegen es nicht
weich. Man kriegt es einfach nicht weich. Es ist zu, nein, zu
mega
hart.
Mega chewy, egal chewy was wir einfach, machen.
Ja, zu zäh.
Ja, und es ist, und wir haben wirklich auch, also gerade mein Freund hat aus verschiedensten Restaurants, der hat im Noma gekocht, der hat im Geranium gekocht, der war in so vielen renommierten Häusern und hat Techniken aus diesen Restaurants mitgenommen, die aber alle auf den Oktopus hier nicht funktionieren.
Welche Art von Oktopus das ist, das wisst ihr? Okay.
Wir können nur uns den Oktopus anschauen und dann googeln und schauen, welcher wir glauben, dass es ist.
Also es ist auch nicht immer dasselbe.
Er schaut, wir machen jedes Mal Fotos und wir vergleichen es. Wir glauben, es ist jedes Mal dasselbe.
Okay.
Aber wir haben auch hier zum Beispiel viel kältere Gewässer als in den meisten Regionen, gerade in den südlicheren Regionen.
Ich wollte ihm gerade sagen, also für mich ist abgespeichert Oktopus halt sehr so auf die mediterrane Seite und so. Also ich weiß nicht, das letzte Mal habe ich halt einen in Palermo gegessen, dort ist das ja Streetfood. Das ist gar nicht zäh eigentlich. Das ist super.
Ja, aber danke, gut. Ich weiß, die kriegen Sinn.
Ja. Ja, aber ich meine, Mediterranean Sea ist halt, weiß ich, 20 Grad wärmer als bei euch.
Absolut. Und wir haben echt angefangen, an uns als Köchin zu zweifeln. Also inklusive Paul, wir haben alle drei, wir haben alles versucht, wir haben so viele verschiedene Tests laufen lassen und gesagt, okay, entweder es liegt am Wasser, aber das Schöne ist halt hier, und das ist das, warum ich das hier so faszinierend finde, du stößt immer wieder an solche Momente. Mhm. Und genauso gibt es aber halt dann auch die Erfolgsmomente, wo du dann sagst, fuck, das ist gut. Das ist einfach richtig, richtig gut. Und das hat die Welt vielleicht sogar so echt noch nicht gesehen.
Ja.
Und das sind so die Momente, wo du merkst, okay, deswegen ist es cool, hier zu sein. Mhm. Weil wir halt eben so limitiert sind, aber auch teils an Produkte kommen. Zum Beispiel Sea Truffle ist etwas, was, ich weiß, es gibt es mittlerweile überall. Es ist so ein Seegras, was an einem anderen Seegras wächst.
Ja.
Kostet immens viel, wenn du das in Dänemark oder sonst wo kaufen möchtest. Das kriegst du getrocknet.
Okay, das kriegst du getrocknet immer.
Ja,
okay.
Aber wenn du das kaufst, es schmeckt nach nichts. Und wir gehen hier halt einfach an den Strand runter in Tjörtjöba und pflücken kiloweise, also wirklich kiloweise Sea Truffle, trocknen den, haben für uns rausgefunden, wie wir den trocknen. Mhm. Und es ist kein Scheiß, du nimmst es in den Mund und es ist eine Trüffelexplosion.
Getrocknet oder?
Getrocknet. Und du kannst dann in Soßen einrühren oder wir machen ein Seesalz draus, haben dann so ein Trüffelsalz. Und das ist einfach so ganz, ganz krasser Trüffelgeschmack mit so einer leichten Seaweed-Breeze. Und wir haben so viele Leute schon gehabt, die gesagt haben, so, wie trocknet ihr denn, wie macht ihr das? Und wir so, nope.
Na.
Sagen wir nicht, weil da steckt Geld drin in dem.
Ja.
Das ist genial.
Ja, aber Hauptsache bei den anderen Restaurants anrufen und fragen, wie sie den Oktopus machen.
Natürlich. So, Austausch. Man muss ja wissen, wo man gibt und wo man nimmt, ne?
Ja.
Nein, ja, wir sind spannend. In der Tat ziemlich offen im Teilen unserer Rezepte. Mein Freund ist auch heftig immer am Posten. Kaum haben wir irgendwas Neues entdeckt, ist der Post schon draußen. Ist uns halt nur wichtig, dass wir halt gewisse Dinge, also wir haben jetzt gerade ein Kochbuch rausgebracht. Das heißt, alles, was im Kochbuch drin ist, ist so oder so veröffentlicht, kann gepostet werden, kann geteilt werden. So, das Einzige, was ich so ein bisschen finde, irgendwie, ich finde es halt cool, wenn zum Beispiel Praktikanten kommen, finde ich es halt mega cool, einfach komplett offen zu sein und denen einfach alle Secrets so zu eröffnen, weil das ist deren Bezahlung. Die kommen unbezahlt und
stimmt, du kannst ein Lied davon singen auch.
Ich kann ein Lied davon singen und ich finde, das Geringste, was man tun kann, ist Wissen und Rezepte somit und denen das auch klar zu erklären und zu zeigen, weil am Ende des Tages, auch wenn das vielleicht jemand ist, der nicht der Schnellste ist oder unerfahren ist, wo wir grundsätzlich auch mega offen sind, wir hatten auch Leute mit null Küchenerfahrung bei uns, dann ist es trotzdem eine extra Hand, die dir vielleicht ein paar Kräuter zupft oder wie auch immer, das heißt, es ist immer eine Hilfe. Egal wie langsam. Und so muss man das irgendwie sehen, meines Erachtens. Und jemand nimmt das Geld in die Hand, hierher zu fliegen. Das heißt, ich gebe Rezepte und bezahle auf die Art und Weise.
Ja. War das auch dein Zugang eigentlich, auch in der Drehzeit, zu sagen, ja, ich nehme an, du hast das den Großteil auch unbezahlt gemacht, diese Praktika.
Ja.
Aber halt die Währung ist halt das Lernen schon auch ein bisschen darauf angewiesen sein, dass das ein oder andere Rezept, die ein oder andere geheime Technik geteilt wird mit einem. War das so dein Zugang?
Ja, auf jeden Fall, aber das ist, ja, also es hängt stark vom Restaurant ab, wie viel man da wirklich bekommt. Rezepte sind oft irgendwie so ein Ding, wo alle plötzlich so, ah, yeah, I'm gonna give it to you later. Und du stehst dann und sagst so, ja, nee, ich will es aber jetzt, weil dieses later wird nie passieren. Mm, yeah. So, und es ist so ein bisschen, oder du kriegst dann irgendwie so einen Schmierzettel, wo du ein Foto von machen kannst, was dann irgendwie auf Spanisch ist. Und du schaust da drauf und sagst, super, 80% davon kann ich lesen, weil du so eine schlechte Handschrift hast. Mm. Also das ist irgendwie etwas, wo ich versuche, zumindest das besser zu machen. Also aus der Erfahrung meiner Praktika, weil ich schon sagen muss, ich habe viel zu wenige Rezepte mit rausgenommen. Ja. Und es ärgert mich heute manchmal, wenn ich irgendwie mich an eine Technik erinnere, wenn ich denke, oh, vielleicht könnte das so und so, und du wirst es halt auf ein anderes Produkt anwenden. Ja. Aber du erinnerst dich halt nicht zu 100%.
Ja.
Und woran du dich erinnerst, ist, dass du 5-mal nach dem Rezept gefragt hast, aber am Ende des Tages hast du es nicht bekommen. Und dann fängst du an, irgendwie, ich bin Gott sei Dank nach wie vor sehr gut irgendwie mit den Leuten vernetzt. Also gerade das Foutard, weiß ich immer genau, wem ich schreiben muss, damit mir dann doch, also der ehemalige Sous-Chef schickt mir eigentlich immer alles recht willig, alles durch, was echt mega nett ist. Aber es ist halt einfach irgendwie schade. Und ich habe mir angewöhnt, dass ich mittlerweile, ich habe eine App, eine Rezepte-App. Und egal, was wir kreieren, egal, welches Rezept ich bekomme, ich schreibe halt alles da rein. Und in dem Moment, wo mich jemand nach dem Rezept fragt, ich schicke sofort den Link durch.
Kannst du sofort das in Form eines Links zuschicken?
Genau, in Form eines Links, und der kann es auf seinem Handy, egal, ob er die App hat oder nicht.
Okay.
Es ist dann eine PDF, die sich öffnet, und da ist ein Foto vom Gericht mit drin, da steht drin, von wem das Rezept ist, da ist so die Source mit angegeben. Und auch ein Weg, wie ich das Rezept mache. Und ich habe mir auch angewöhnt, einfach alle Rezepte auf Englisch zu schreiben.
Ja,
wow. Und
das ist super.
Ja, und das ist etwas, das hat mir Joachim Wissler nahegelegt.
Tatsächlich, war er ein vorbildlicher Rezepteteiler?
Nein, absolut auch? Nicht. Absolut nicht. Also Teiler, absolut. Ja, aber nicht hier, so, da hat mir mal seine Online-Datenbank gegeben, und wenn ich da reingehe, ich glaube, die hat er letztes Mal vor 5 Jahren abgedatet.
Okay.
So, aber Teiler, absolut. Er hat in meiner ersten Woche kam er mit seinem neuesten Kochbuch, hat mir das geschenkt. Mit einem Online-Zugangscode für seine Online-Datenbank und hat gesagt, du wirst nur lernen, wenn wir teilen. Und er hat auch klipp und klar kommuniziert in der Küche, hat mich vorgestellt und hat gesagt, das ist die Agnes, die macht hier ein Praktikum und ihr seid dafür verantwortlich, dass sie was lernt.
Okay.
Und das war so eine richtige Ansage von ihm.
Ja. Ja, ist lustig, weil in meinem Kopf, ich war mir jetzt nicht ganz sicher, ist so einer, der vielleicht ein bisschen geheimnistürisch mit seinen Rezepten umgeht, Joachim Wissler.
Aber, dachte ich auch, aber ganz im Gegenteil. Das war wirklich sehr überraschend. Und er hat mich am Ende zur Seite genommen, wo das Praktikum zu Ende war, und dann so ein bisschen über die Zukunft gequatscht und so. Und dann hat er mir irgendwie auch nochmal so einen Rückblick auf seine Karriere gegeben und gemeint, was er anders machen würde und so weiter und so fort, haben wir geredet, und dann meinte er so, und eines kann ich dir ins Herz legen, und ich habe gesehen, dass du dann nicht besonders gut bist, und ich war so, das ist Rezepte sammeln und aufschreiben und ordentlich anlegen. Er hat gesagt, dein Hirn, du glaubst im Moment, weil du jung bist, das weiß ich schon noch. Erinnere ich mich dann schon dran.
Ja, ja.
Bullshit. Je mehr du siehst, je mehr du lernst, je mehr du kochst,
vergisst du dann die Details.
Ja. So, und das hat er mir damals nahegelegt und hat gesagt, du wirst dich daran erinnern, und der Moment ist jetzt schon da. Vor allem in dem Moment, wo du in der Position bist, wo du plötzlich nach Rezepten gefragt wirst, fällt dir auf, da muss ich echt irgendwie besser werden.
Ja, ja. Ja, Hammer. Ja. Shoutout to Joachim Wissler.
Ja, Shoutout to Joachim Wissler.
Ja, sehr cool. Ja, liebe Agnes, ich sehe, wir sind schon ziemlich fortgeschritten in der Zeit.
Auf mich warten 400 Kilo Seeschnecken.
Ah. Ja, siehst du, das wäre auch noch. Gut, wir haben schon ein bisschen drüber gesprochen, immerhin. Das ist haben wir schon ein bisschen angeschnitten. Abschlussfrage. Wie geht's weiter? Was wünschst du dir für die Zukunft, mittelbar, unmittelbar? Bisschen ein Ausblick von deiner Seite wäre ganz
schön. Also erstmal geht ja das Cox wieder nach Grönland.
Okay.
Das heißt, ab dem 2. Juni sind wir wieder in Grönland für 3 Monate und werden dort die Sommersaison bespielen. Dafür produzieren wir auch gerade, deswegen 400 Kilo Seeschnecken.
Ja.
Genau, die Produktion habe ich hoffentlich, die liegt gerade ziemlich auf meinen Schultern, weil mein Freund eine Knieoperation hat und in Dänemark ist. Und ich muss ja nach Österreich zur Filmpremiere, deswegen muss das alles schnell abgeschlossen werden.
18. Mai, richtig?
Genau, am 17. Mai sind wir im Filmcasino, okay. Premiere, und am 18. Ja. Genau, geht's dann los in den Kinos. Geht's dann los. Genau, ja. Wir machen so eine kleine Österreich-Tour. Mhm. Vielleicht auch in Graz, Chef Days, we see. Ich versuche es einzurichten, es wäre mega.
Das wäre natürlich super.
Genau, da hätte ich tierisch Bock drauf.
Ja.
Genau, wir gehen nach Grönland. Und danach geht es für uns erstmal zurück auf die Insel und dann bereiten wir uns, wenn alles gut läuft, auf unser nächstes Pop-up vor, was in Japan sein wird.
Hey. Yes.
Deswegen, du hast gesagt, vermisse ich manchmal das Reisen und die Spontanität. Ja. Ich habe einen festen Job als Sous-Chefin und wir reisen eigentlich immer noch und jetzt ist auch noch bezahlte Reisen. Also
Spesen.
Spesen, es ist ein absoluter Traumjob.
Ja, das sind auch schöne Abschlussworte, es ist ein absoluter Traumjob. Super Sache, obwohl es für dich jetzt relativ früh war. Du machst einen unglaublich inspirierten, fitten, zufriedenen, tatkräftigen, hemdsärmeligen Eindruck. Ich finde, das kann der Branche nur gut tun. Super auch, dass der Film jetzt dann anläuft, dass wir allen Zuhörerinnen und Zuhörern auch nahelegen können, ihn sich anzuschauen. Wie gesagt, am 18. Mai ist er in den österreichischen Kinos. Wir hoffen auch noch, dass wir hoffen natürlich, dich dann auf der Rolling Pin Convention zu sehen in Graz. 22. und 23. Mai wird sie sein in Graz. Vielleicht gibt es doch, ich weiß nicht, ob es noch Tickets gibt für alle, die noch kurz entschlossen Lust haben. Rollingpinconvention.at. Wir machen das schon irgendwie, Agnes. also vielen Dank, dass du heute noch früher als sonst aufgestanden bist, dass du die 400 Seeschnecken hast warten lassen. Das finde ich ist überhaupt das Schmeichelhafteste für mich. Ja. Dass ich da Vorrang hatte gegenüber der Seeschnecken, das ein guter Tag heute.
Man muss ja Prioritäten setzen.
Ja. Ja. Lieber Agnes, ich danke dir herzlich und so oder so, bis bald und alles Liebe in der Zwischenzeit auf die Färöerinseln.
Dankeschön, ebenso nach Österreich.